Servus Leute, liebe Grüße aus der Bundesrepublik. Erneut melden wir uns von einer bundesdeutschen Autobahn. Wir, das sind Philipp Hoemer, Chefredakteur des Heimatkuriers und meine Wenigkeit. Wir sprechen über ein kulturelles Thema, denn in den Audioanalysen sprechen wir nicht nur über Tagespolitik, sondern auch über Themen wie Andrew Tate, Männlichkeit und die rechte Lebensreform. Jo Philipp, abermals danke ich dir, dass du die Zeit genommen hast.
Abermals hatte ich keine andere Wahl.
Und wir nutzen, wie ihr seht, ja, wir könnten ja auch Musik hören, aber wir nutzen jeden Tropfen unserer Existenz, jede Sekunde unseres Tages, um produktiv, gegenkulturell oder politisch zu arbeiten.
Man merkt am Wortschwall schon, der so sprudelnd hervorfließt, dass es nicht der erste Podcast ist, den wir aufnehmen, beziehungsweise die erste Sprachanalyse.
Wir haben uns in Fahrt gesprochen, jetzt sprechen wir über... Der Titel hat schon gesagt und wenn ihr drauf geklickt habt, seid ihr auch Leute, die sich dafür interessieren. Wenn es sich interessiert, dann seid ihr selber schuld, wenn ihr weiterhört über Andrew Tate, über
Du gehst aber sehr, sehr streng mit deinen Hörern.
Ja, das, ich bin
ein strenges Regiment hier.
Ich bin da brutal, ja. Audioanalysen ist ein Nischen-Spartenprogramm und da kenne ich kein Pardon. Und ja, Tate. Wir sprechen über Andrew Tate, wir sprechen über Bronze Age Pervert, wir sprechen über Eisbaden, den Raw Egg Nationalist und eigentlich die gesamte Frage, würde ich jetzt mal so umreißend sagen, der Lebensreform, des besseren Lebens, der Sexualität, Ernährung, Körperlichkeit, die in politischen Lagern immer größere Rolle gespielt hat. Fangen wir mit Tate an, Philipp, bist du ein Tate-Fan?
Nein.
Warst du mal Tate-Fan?
Nein.
Was hältst du von Tate?
Nein, ich finde ihn interessant als kulturelles Phänomen.
Ja.
Es ist ein Spiegel unserer Zeit. Jeder, der mich kennt, weiß das auch. Ich bin kein moralischer Typ, der jetzt quasi sozusagen einen Stock im Hintern hat und da ständig den Moralprediger spielt. Aber natürlich bin ich entsprechend dem, was Tate repräsentiert, was er auch konkret macht, womit er seinen Lebensunterhalt verdient hat, womit er sich das alles aufgebaut hat, was er jetzt hat, kein Fan von ihm. Man kann ihn vielleicht als Türöffner begreifen. Ich halte ihn aber aufgrund seiner Beschaffenheit, aufgrund von dem, was er vertritt, auch für problematisch, weil er eben auch dazu führen kann, dass Leute nicht weitergereicht werden, indem sie sich kritisch mit ihm befassen, sondern in dieser Blase hängen bleiben und das sozusagen für die ultimative Lösung unserer gegenwärtigen Krisen halten. Das sehe ich nicht so, ich glaube, in gewissen Phasen sogar in gewisser Art und Weise sogar regressiv und zerstörerisch.
Was genau findest du regressiv und zerstörerisch in ihm?
Weil das, was er repräsentiert, nichts zu tun hat mit einer authentischen, rechten Auffassung von Stärke, von Männlichkeit, von Lebensaufgabe. Es ist eine zugegeben sicherlich sehr kämpferisch ausgeprägte Form des Liberalismus,
ja,
der in seinem Lebensstil im Grunde auch nur aus Hedonismus besteht. Und jeder weiß, wer mal ein Interview oder ein Gespräch, ein Video mit Andrew Tate angeklickt hat, bekommt das ständig reingespült. Gibt auch so ein paar deutschsprachige Vertreter, wenn man so die Bubble ein bisschen kennt, finde ich es auch gewisserweise auch ein bisschen belustigend, weil ich finde, dass die im Grunde alle auch ein sehr langweiliges und durchschaubares Leben leben. Schaut alles gleich aus, sie halten sich in den gleichen Städten auf, sie essen dasselbe Essen,
natürlich alles
High Class und ganz oben im Grunde halt auch völlig ununterscheidbar. Nichts, was mich jetzt beispielsweise als junger Rechter tatsächlich auch angesprochen hätte.
Es ist aber de facto so, dass es viele Leute anspricht. Tate hat es geschafft, trotz maximaler Zensur wirklich große Reichweiten zu zielen. Wenn er sich sein ganzes Leben hier präsentiert, wir gehen bis jetzt ein bisschen Grundkenntnisse voraus. Ich muss auch klar sagen, ja, Tate ist natürlich auch von Zensur betroffen. Ja, er hat auch sehr viele feministische Gegner. Viele sehen ihm auch ein großes Problem von Leuten, die ich nicht mag. Und es gibt sicher auch einige Dinge, einzelne Punkte, wo er recht hat, weil er letztlich
auch... Ich glaube, er hat sogar mit sehr vielen, was er sagt, ja, womit er jetzt bekannt wird, recht. Aber es ist auch keine Kunst.
Ja, er hat es auch nicht selber erfunden, sondern er hat alle wichtigen Talking Points der Manosphäre aufgegriffen, verbindet das mit einem Charme, einem Schmäh, was seinen Erfolg ausmacht. Meiner Meinung nach ist auch diese Social Proof, den er hat, also die Kredibilität als Kickbox-Meister. Das heißt, die ganzen anderen Manosphäre-Propheten sind meistens ziemliche Würstchen und peinliche Typen, aber der Tate kann halt wirklich die meisten Leute niederschlagen und niedertreten als 2 Meter
Kickboxer. Ja. Er ist, wie du schon gesagt hast, charismatischer Typ. Was sozusagen auch über so mein wirklich als Rechter, die man auch interkulturelle Identität etwas bedeutet, Volkszugehörigkeit etwas bedeutet, ist, dass Identität qua seiner Herkunft auch ein bisschen gespalten ist.
Ja.
Also auch wenn man sich seine Biografie ansieht, hin und her, dort aufgewachsen, da mal wohnhaft, schon quasi war seines Lebensweges, seiner Abstammung, seiner Herkunft, ein bisschen dieses nomadische Wesen hat. Ja.
Und kennst du die Stelle, wo er das spricht und wo er sagt, dass er für einen Spaß hat, so rassistische weiße Frauen dann ins Bett zu kriegen, ja, weil er quasi sich dann rächt für die Sklaverei? Gibt es wirklich, ja. Da sitzt halt so Schwarzen über und will ihnen halt gefallen und
überlegt
und bringt dieser Scherz.
Podcast
und Fresh and Fit und so weiter. Also, es hat null ethnische Botschaft.
Das sage ich ganz klar, wenn man sich als deutscher junger Mann eine Identifikationsfigur sucht, kann es gar nicht Identität sein. Er ist kein Deutscher, er ist kein Europäer, er lebt eine andere Art und Weise, er denkt ganz anders als wir. Er kann das natürlich gut vermarkten, man kann vielleicht ein bisschen was von ihm lernen, ja, so dieses Speed of Execution, diese Haltung, man will was voranbringen, dieser Machertypus, das natürlich anziehen, ist auch gut, diesen Geist, diese Vitalität aufzunehmen, aber er ist keiner von uns, er wird auch nie einer von uns sein. Das bezeugt auch seine Konversion zum Islam, da können wir jetzt auch sehr viel dazu sagen. Sein Universalismus, Christian, Muslim, wir Brothers, bla bla bla, dieser ganze Bullshit.
Aber was für ein Universalismus? Sehr interessant. Es ist ein Maskulinismus-Universalismus, also ein Sex-Universalismus, der den Feminismus spiegelt. Es geht um Männer an sich, schwarze, weiße, asiatische Männer, die in Scheidungen benachteiligt werden, die Straßen gebaut haben, die höchsten Selbstmordraten haben, die von den Frauen an sich wiederum ein Universalismus, was sie unterbuttert und dominiert werden. Und dann sagt er, dass seine Botschaft, seine Mission ist, die jungen Männer, das, um die geht es ihnen, ja, das ist eine Zielgruppe, er will die gebrochenen jungen Männer aufrichten.
Vielleicht auch ganz interessant in diesem Zusammenhang, es gab ja diesen Busy, diesen afrikanischen jungen TikToker, der in England sein Unwesen getrieben hat und so Pranks durchgeführt hat, weil halt gezielt in weiße Vorstadtgegenden gegangen ist, einfach in Häuser reingegangen ist, zu jungen weißen Frauen gesagt, ich werde dich vergewaltigen, sie mit Messern bedroht hat und das quasi so als Prank verkauft hat, gezielt ausgenutzt hat, dass jeder in England panische Angst davor hat, als Rassist gebrandmarkt zu werden,
dass er
strafrechtliche Repressionen sondergleichen nach sich zieht. Also ziemlich irre. Und Tate hat sozusagen mit dem auf WhatsApp geschrieben, hat ihm halt gemeint, ja, du musst das ein bisschen anders machen, wollte ihn sozusagen als Vaterfigur begleiten und aufrichten. Nur sieht man ja, in welche Richtung das geht.
Was wurde aus diesem Typen da?
Ich verfolge es nicht mehr, keine Ahnung.
Ja, aber gut, ich meine, merkt man, was TikTok für krasse Blüten treibt. Aber auf jeden Fall ist Tate sicher etwas, das viele junge Männer anspricht. Du hast vorher angesprochen, Speed of Execution, werde zur besten Version deiner selbst, rapple dich auf, ja, mach ein Projekt, stich dich aus der Masse heraus. Ich glaube, das spricht auch so eine Ader an den jungen Männern.
Völlig zu Recht auch.
Zu Recht. Das ist motivierend und dann sieht man auch Leute, die das wirklich schaffen und sagen, okay, ich krempel jetzt mein Leben um, ich habe einen Aha-Moment, ja, ich kriege das hin.
Und halt nicht das macht er gut. Vergessen das darf, um das zu kontrastieren, Tate hat sein Geld damit verdient, indem er mit anderen Männern auf OnlyFans schreibt und ihnen suggeriert, er wäre eine Frau und mehr muss man dazu auch nicht sagen. Es konterkariert halt dieses Bild sozusagen, deswegen kann ich es auch gar nicht ernst nehmen.
Aber es gibt ja nicht nur Tate, es gibt ja, wenn wir jetzt mal von Tate beiseite lassen, auch so die Baulings, ja, zum Beispiel. Ja. Es gibt auch die ganzen Krypto-Pros. Es gibt ja unglaublich viele Leute, die jetzt den jungen Männern sagen, du willst mehr vom Leben, damit meinst du auch schöne Frauen, aber nicht nur. Viele von denen gehen auch darüber hinaus und sagen, wenn du Frauen haben willst, schöne, dann darf das dein Ziel nicht sein, schöne Frauen zu haben. Du musst dir eine Vision setzen, du musst für die Vision leben, du musst über dich hinaus wachsen. Und das ist generell mal eine Botschaft, die meiner Meinung nach jungen Männer anspricht, die sie heute überhaupt nicht mehr bekommen, die sie mehr Deckerdrang anspricht und die sehr gut ist.
Ja, und die vor allem auch richtig ist.
Sie ist richtig, aber ich sehe darin auch wiederum eine Falle, nämlich des liberalen Kapitalismus, weil da spricht man den Kriegertypus an, aber wie lebt sich der aus? Indem man irgendwelche Sachen zusammenklickt, ja? Funnels aufbaut, Business Schemes aufbaut, herumreist und statt einer Rüstung hat man dann diese Ferragamo-Hemden an und eine goldene Rolex. Das heißt, letztlich wird es ähnlich wie bei der Boxer- und MMA- und Kampfsportkultur oder bei den Treckern, die da auf die ganzen Berge klettern. Diese virile männliche Kultur, der Abenteuerdrang, der Drang zur Selbstüberwindung, zur Selbsttranszendenz findet ein Ventil, das vermarktbar ist.
Das sticht dann in Schere und das merkt man dann auch, wenn man sich mit solchen Leuten quasi ein bisschen persönlicher beschäftigt, was sie sonst so alles vorzuweisen haben, neben ihrem Business, neben ihrem Umsatz. Es ist immer dasselbe und es ist nicht besonders großartig.
Ja.
Das meiste ist sehr banal, es ist banal sozusagen auf einem höheren Level mit mehr Geld, es ist luxuriöser, es bleibt am Ende des Tages ziemlich banal, muss man sagen.
Es ist Hedonismus.
Das Leben, das Durchschnittsleben wie jeder andere, nur halt ein bisschen auf einem höheren Komfortlevel.
Völlig richtig, es ist letztlich ein Teil des Mainstreams, aber halt ein bisschen reicher, ein bisschen qualitativ hochwertiger und sie treiben damit auch wieder das globalistische, kapitalistische System voran, denn sie sind Digital Nomads, reisen herum. Ich glaube, man kann das hier auch als ein Fazit, ein erstes Zwischenfazit sagen, das ist zumindest meines. Diese Eigenschaften, diese Ideen sind großartig, aber man müsste sie auf das rechte Lager anwenden, ja, auf rückgebundene rechte Projekte oder ein Unternehmertum, das aber auch im Land bleibt, versucht das gesamte Lager voranzutreiben. Auch
die Politik. Ganz einfach, ja, was diese Leute nicht haben, ist eine rechte Weltanschauung, die gebunden ist an unsere Pflicht, das Erbe unserer Vorfahren weiterzutragen und unsere Nachkommen nachzugeben, sondern nicht nur ganz individualistisch im Bereich unserer eigenen Freunde und Familie, sondern für das Volk. Volk als Bezugsgröße, Volk als Auftrag, das fehlt diesen Leuten und deswegen läuft diese ganze Energie ins Leere. Ich glaube, das kann man ganz konkret drauf zusammenfassen.
Das stimmt. Und es ist eine, damit auch kein wirkliches Abenteuer, ein Fake-Abenteuer.
Das ist ganz interessant. Es gibt eine Baulig-Doku, wo sie sagen, 40 Minuten, ja, das Unternehmertum, das ist sozusagen das letzte große Abenteuer.
Wirklich, das sagen sie genau.
Ja, sehr, sehr interessant. Ich habe sehr, sehr schmunzeln müssen, aber fand es auch erhellend auf eine gewisse Art und Weise, weil jeder, der weiß, jeder, der vielleicht mal ein paar Jahre Aktivist war, die Höhen und Tiefen des Aktivismus miterlebt hat, vor Gericht gestanden ist, all diese Sachen miterlebt hat, ich musste da fast ein bisschen lachen. Diese Leute spielen das alles auf Easy Mode.
Es ist nämlich ein Spiel. Unternehmertum ist ein Spiel, du kannst zwar pleite gehen, aber du spielst nach einem Regelsystem, in dem du eingebunden bist.
Wir haben keinen
Krieg, wenn wir das vernichten.
Sie bekommen keine Bankkonten gekündigt,
genau.
Sie können die gesamte Infrastruktur, sie können in der Öffentlichkeit stehen, sie bekommen kein Deep-Platforming.
Tate mittlerweile schon, muss man sagen.
Ja, lass mal Tate mal außen vor.
Ja,
aber lass mal den mal außen vor, sondern so diese ganzen anderen Leute. Sie können alle Regelsystem nutzen. Deswegen finde ich es witzig und ich habe kein Ressentiment dagegen. Das ist so ein bisschen das zweite. Ja, die sind alle Fake und Betrüger. Nein, das sind Leute, die wirklich sehr, sehr erfolgreich sind.
Viel arbeiten.
Die innovativ denken, die sehr, sehr viel arbeiten, die sehr, sehr viel leisten. Wo sich manche aus unserem Lager auch sehr viel abschauen können von der geistigen Einstellung. Also ich spreche hier nicht aus der Position eines Ressentiments, weil wir hier nur im roten Alfa Romeo gerade auf der Autobahn unterwegs sind und nicht sozusagen im Mercedes-AMG. Aber es fehlt halt, wie gesagt, aus unserer weltanschaulichen Sicht dieser Bezug zum Volk und auch dieser Auftrag, diese Pflicht und dieses Dienstverständnis, das wir als Aktivisten haben. Ja, pardon, ich meine als Journalist natürlich.
Berichterstatter ist eine Mischung als Journalist und Aktivist. Ja. Ich meine, die Sache ist nämlich die, ich stimme dir dazu, ich glaube, dass man aber auch hier, weil du es gut aufgegriffen hast, auch mal die Kehrseite betrachten muss. Es gibt natürlich auch Leute, die sich in die Politik flüchten, in den Idealismus flüchten, weil sie sonst nichts vorzuweisen haben, die sich in eine waschig verschwommene, unstrategische Form des Aktivismus flüchten, in der es gar keine klare Zielkontrolle, keine Zielsetzung gibt und dann halt einen Ehrendienst tun, das ableisten und sich dann moralisch erheben über andere Leute, die zum Beispiel eine Familie haben oder auch ein Unternehmen aufgebaut haben und sagen, ja, du tust ja nichts und ich kämpfe.
Ja.
Diesen Typus gibt es auch, der ist gar nicht so selten.
Ja.
Bei den Verteidigungen vertreten wir ja nicht, das möchte ich mal klarstellen. Ja.
Wirklich auch vor jedem einzelnen Menschen, der dieser schwierigen Zeit trotzdem auch ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut, Mitarbeiter anstellen kann, Wertschaft, das Land voranbringt, innovativ denkt, arbeitet und schafft, der jeden Tag aufsteht, der eine Verantwortung hat für Familie, der wirklich etwas schafft, sehr, sehr viel Respekt. Und das ist mal anzuerkennen. Also ist auch wichtig, diese Ebene natürlich mitzunehmen.
Und da muss ich sagen, sieht man noch eine geheime Schnittstelle zwischen diesem libertären Denken und dem rechten Denken. Es gibt auch eine Schnittstelle zwischen sozialistischem Denken und rechten Denken, nämlich Gemeinschaft, Aufopferung, Solidarität, Ordnung, Struktur und Hierarchie. Und im Libertären hast du aber die Meritokratie, den Anti-Egalitarismus, diesen Gedanken auch des Kampfes und des Krieges.
Der Leistung,
aber auch Überwindung, auch das agonale Prinzip, aber halt nur kastriert auf der ökonomistischen Ebene. Da dürfen die jungen Männer es ausleben, da kriegen sie als Preise dann nicht Ruhm, Ehre, politische Macht, echte Macht und echte Souveränität, sondern halt eine goldene Rolex. Aber was wir wollen, ist Freiheit und das Überleben unseres Volkes und unserer Kultur. Das ist der Preis, um den wir kämpfen. Und deshalb ist unser Kampf ein echter Kampf, um uns vernichten möchte. Und es ist ein Spiel, wo wir halt dann pleite gehen können oder nicht. Das ist, glaube ich, auch eine klare Erkenntnis. Man muss das anerkennen, die guten Dinge, die Aspekte. Ich finde auch interessant, warum es gerade so stark auf junge Männer und Menschen wirkt. Insbesondere aber auch so etwas wie ein Raw Egg Nationalist zum Beispiel. Oder Leute, die den Leuten nur sagen, was sie essen sollen, wie sie schlafen sollen, wie sie trainieren sollen. Warum sehnen sich so viele Menschen danach?
Ich habe es ganz einfach beantwortet, weil in der heutigen Zeit natürlich sonst keine Orientierung da ist. Es gibt keine Autorität, weder wirklich eine staatliche. Auch die Eltern versagen zunehmend als Autoritäten oder sonstige Institutionen, die diese Rolle historisch ausgeübt haben. Der Militärdienst, die Schule, all diese Behörden und Institutionen sind ja eigentlich nur noch ein Schatten ihrer selbst in der heutigen Moderne. Umso authentischer und wirkmächtiger werden diese Online-Autoritäten sozusagen. Deswegen, glaube ich, können die auch so gut ihre Wirkung entfalten. Und es ist grundsätzlich auch eine Chance, weil, wie gesagt, die Institutionen sind zersetzt. Wenn sie nicht zersetzen, dann ist es noch schlimmer, sie verbreiten aktiv feindliche Botschaften. Und insofern ist es ja gut, dass wir durch das Internet die technischen Möglichkeiten, die Möglichkeit haben, hier Gegenangebote zu schaffen.
Also die Job-Petersonisierung quasi des Internets, die fehlenden Väter, die fehlende Struktur. Für mich ist zum Beispiel ein Pierre Vogel, der zum Islam konfrontiert, auch ein Ausdruck davon, dass er nach einer klaren Struktur, klaren Regeln so sehnt, dass es mir übertönt, dass der zum Islam konvertiert ist und nicht zum Christentum, ist ja auch kein Zufall, oder zu irgendeinem Hare Krishna-Kult. Also ich glaube, da merkt man einfach, es ist eine große Verwirrung da. Ich meine, ich erinnere mich, als ich selber noch jung war, ja, so 16, 17 und rechts war, wäre es undenkbar gewesen, dass einmal die ganzen jungen Rechten alle so Pick-up-Bücher lesen und dann Bücher darüber, was sie essen, wie sie trainieren, wie sie leben sollen. Weil ich glaube, da war noch ein bisschen mehr kulturelle Substanz da. Mir kommt vor, dass die abnimmt und dass eine große Ratlosigkeit da ist und eine sehr große Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft.
Das ist auf jeden Fall richtig. Ich finde es aber auch sehr gut, muss ich sagen. Jeder, der mich ein bisschen näher kennt, weiß ja auch, dass ich diese Sachen auch selbst rezipiere, mich mit ihnen beschäftige, auch selbst sehr offen bin für Fragen des Lebensstils, des Trainings, der Optimierung.
Des Eisbadens.
Wie auch immer. Ja. Also das sind gute Sachen. Man darf sie halt nicht fetischisieren.
Ja.
Das ist sozusagen als das Letzte, als den Zweck betrachten sie ein Mittel zum Zweck. Aber es ist nicht der Zweck selbst, dass sich dein ganzes Leben darum dreht, 24-7 dich um diese Sachen zu kümmern.
Und zu optimieren.
Der spottet ja sich selbst, will sich optimieren, um etwas zu erreichen. Nicht optimieren, um des Optimierens willen.
Ja.
Das ist aber so dieser Trugschluss. Gibt es auch in der Biohacking-Community, wird das immer auch kritischer hinterfragt. Es gibt auch Studien dazu. Wenn du dir ständig die Frage stellst, ist das jetzt richtig? Kann ich das essen? Ist das jetzt richtig? Wie, so wie ich trainiere? Das erzeugt Stress. Dieser Stress lässt dich ungesünder werden, lässt dich schneller älter werden. Also auch das ist ein Paradox, dass du, wenn du dich zu sehr reinsteigerst in diese Sache, eigentlich den negativen Effekt erwirkst. Das heißt, es braucht eine Grundlage, es braucht ein Fundament, von dem du aus agieren kannst. Ab dann ist es eben auch wichtig, es mal gut sein zu lassen und auch dann wirklich voranzukommen.
Philipp, was sind deine drei wichtigsten Bio-Life-Hacks? Nur ganz kurz, alles, egal, Schlaf, Essen, Training oder irgendwelche.
Tatsächlich das Wichtigste ist Licht, blaues Licht, gerade zu Zeiten, wo unser zirkadianer Rhythmus nicht darauf ausgelegt ist. Das heißt, in den frühen Morgenstunden, in den Abendstunden ist ganz, ganz schlecht. Es gibt mittlerweile viele Studien dazu. Man kann Umgebungslicht mit Rotlicht schaffen, man kann Blutblockerbrillen schaffen. Das Wichtigste ist aber auch, einen gesunden Schlafrhythmus zu entwickeln. Und im Idealfall, das Erste, was man in der Früh macht, die Sonne sehen, spazieren gehen, sich bewegen, den Körper in Schwung bringen und einfach entlang unserer evolutionären Gegebenheiten leben. Und ich will gar nicht drei Punkte aufziehen, sondern das ist es einfach, sich die Frage stellen, wie hat sich der Mensch gemäß seiner Biologie, seiner Umgebung, seiner Umwelt über Jahrtausende angepasst und wie kann ich in der heutigen modernen Zeit das rekreieren. Und ich bringe ein klassisches Beispiel, der Mensch sozusagen vor tausenden Jahren ist am Abend nicht vom Blaulichtbildschirm, der da sozusagen in die Fresse strahlt, gesessen, sondern er ist um ein Lagerfeuer herum gesessen. Lagerfeuer, Rotlicht.
Ja.
Also ganz simpel, es ist oft viel banaler, als man denkt, gerade so in dieser Biohacking-Community, zigtausend Studien und wie auch immer, Evolution, Natur, damit kann man schon sehr viel erklären.
Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, ist auch der, dass es nicht zum Fetisch werden darf.
Ja.
Also ich persönlich finde es gut, wenn man das macht und ich betreibe es in gewissem Grad ja auch, aber ich kenne halt manche Leute, also nicht mehr so sehr, es war so eine Phase, da gab es dann ein paar, die haben das dann nur gemacht, ja, und haben sich voll darauf fokussiert. Vielleicht dann scherzhaft gemeint, okay, der Aktivist, der halt dann immer eine Chick in der Pappen hat und aber auch immer wieder Bier trinkt, ja, ist man lieber jemand, der das als Aktivismusersatz macht. Ja. aber ich finde es generell, und das muss ich auch sagen, sage ich auch immer, nicht schlecht, dass sich im rechten Lager eine derartige Optimierung durchsetzt. Und das möchte ich auch vielleicht am Ende, wollen wir nicht zu lange reden, noch einmal in Kontrast bringen zum rechten Typus, auch in meiner Jugend. Ja. Da war alte rechtes Lager, alte rechte Skinhead-Subkultur, Rauchen, Trinken, Rock'n'Roll, ja, Promiskultivität. Das war quasi auch das Idol noch dieser Skinhead-Bewegung, die auch der amerikanischen Musik fasziniert war. Heute hast du eher eben gesunden Lebensstil, Training, Muskelaufbau, aber auch was jetzt Beziehung betrifft, ja, eine Ablehnung dieser modernen Kultur. Es kann mir jetzt in verschiedenste Richtungen geben, da gibt es tausend Ausprägungen, aber es ist eine Kritik. Und die Rechten von heute sind konservativer als die rechte Generation von vorher, in diesen Bereichen auch. Und das finde ich ehrlich gesagt einen Fortschritt. Kann man, glaube ich, so stehen lassen.
Ja, na, absolut. Also diese Themen sind wichtig. Es ist auch wichtig für sich selbst, hier eine Position zu entwickeln.
Ja.
Sich selbst die Frage zu stellen, wie kann ich in der heutigen Zeit authentisch als Rechter leben? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Werkzeuge habe ich? Wie kann ich meine Umwelt gestalten? Welche Beziehungen gehe ich ein? Welche Beziehungen gehe ich nicht ein? Ich will mich auch davor hüten. Es gibt ja auch mittlerweile diese sehr moralisch aufgeladenen Typen, die hier predigen, die allen anderen das Rechtsein absprechen, die genauso leben wie sie oder gewisse Vorstellungen teilt. Das Leben ist ein Experiment, ist auch ein Lernprozess. Und ich warne davor, so einen neuen Enthaltsamkeitsfanatismus auch zu entwickeln.
Ja, also ich meine,
so generell jetzt.
Ich weiß, was du meinst. So, ja. Ich verstehe aber auch, woher das kommt, denn ich glaube, die größte Tugend in der heutigen Zeit ist Verzicht, weil wir ein Überangebot haben. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte an Zucker, an Informationen, an Nachrichten. Und noch niemals war deshalb Verzicht, also bewusste, willensmäßige Disziplin und Zurückhaltung so entscheidend, um nicht Sklave eigener Lüste und ständiger Impulse, Dopaminstöße und sonstigen Ausschüttungen zu werden.
Völlig richtig, es geht aber auch darum, in sich zu ruhen, es zu kontrollieren zu können, aber auch nicht impulsiv ständig das eigene Verzichten zu betonen.
Sehr richtig.
Weil ja auch dahinter wieder, kann man jetzt philosophisch ausdröseln, aber auch psychologisch, eine Art von Dopaminausstoß steckt, wenn du ständig in dieser Rolle des Belehrers, des moralisch Überlegenen dich gibst. Das befriedigt dich ja auch in einer gewissen Sicht.
Stimmt.
Kann er dann letztendlich deine andere Sucht kompensieren.
Stimmt.
Und ich glaube, diese Leute erkennt man recht rasch mit unserer Menschenkenntnis.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, gerade wenn man das quasi dann eben so als Hypermoralist vorlebt, ja, ist es eher problematisch. Solche Leute fallen meistens auf die Schnauze, weil dann irgendwann später im Netz rauskommt, wie sie halt wirklich leben. Das sage ich auch immer klar, dass ich rede ja manchmal über dieses Thema auch im Podcast. Ich sage den Leuten immer, ich will nicht vorschreiben, wie sie leben sollen. Ich bin kein Experte für das Leben, für Kindererziehung und sonstige Sachen. Und ich finde, da gibt es auch viel zu viele Gurus, die sich als solche aufschwingen, ja, so Krisenpropheten, Inflationsheilige, die dann genau diese Orientierungslosigkeit ausnutzen, den Leuten sagen, was sie zu tun haben, und ein Jordan Peterson, der dann auf den Zug landet, weil er suchtmittelabhängig ist.
Eigentlich ja. Ist das beste Beispiel auch
dafür. Wie gesagt, ich werfe das nicht vor, ja, nur hat sich schon sehr stark geriert in der Rolle als weiser Vater, der sich so gut auskennt, und er war schon ein bisschen selbstgefällig dahinter, aber auch eher, wie wir alle leiden in der modernen Welt, und keiner hat hier eine Patentlösung gefunden. Das muss uns auch klar sein, und da braucht man meiner auch ein bisschen ein Verständnis für Menschen, die fehlerhaft sind.
Wir alle sind Kinder unserer Zeit, wir alle sind auf dieser Umwelt ausgesetzt, und es gilt, einen gesunden und auch attraktiven, nach außen hin und authentischen Umgang damit zu finden.
Exakt. Der entscheidende Punkt für mich ist auch der, wir werden sterben, jeder von uns. Viel wichtiger auch als dieses Leben bis in letzte Sekunde auszukosten und bis in den letzten Lebensabschnitt hin auszudehnen und dann fit als greiser Senior zu joggen über das Kreuzfahrtschiff, ist eine Aufgabe zu erledigen und einen Sinn in das Leben zu geben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das Leben wird nicht gemessen durch seine Länge, durch die Steaks, die man verzehrt hat, die Gewichte, die man auf der Bank gedrückt hat, ja, um dann auf Instagram die Physik zu posten, ja, letztlich auch ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, sondern was hat man für seine Werte und seine Ideale getan, was hat man danach hinterlassen?
Welchen Dienst hat man am Volk verrichtet? Welche Welt hat man sowohl im Großen als auch im Kleinen seinen Nachfahren übergeben? Das sind, glaube ich, die entscheidenden Fragen. Welche Pflicht hat man gegenüber seinen Vorfahren erfüllt? Und die auch natürlich gegenüber seinen Erben. Das ist die Frage, die sich jeder Rechter stellen muss.
Exakt. Und ich glaube, insoweit, als es uns befähigt dazu und dabei hilft und in die Lage versetzt, genau diese Pflicht zu erfüllen, sind die Ratschläge all dieser Gurus Selbsthilfeleute richtig und wichtig, also ein stärker, stabiler, besser machen, um eine stärkere, stabile, bessere, ästhetischere und attraktivere Rechte zu sein. Aber eine Rechte müssen wir bleiben und daher haben diese Leute nur eine sekundäre Funktion. Und damit bin ich auch am Ende meiner Weisheit für diesen Podcast. Und wenn du keine nichts mehr zu sagen hast, lieber Philipp, dann verabschieden wir uns, hoffen, dass etwas für euch dabei war. Wenn euch die Themen interessieren, ihr vielleicht auch mal nur von Philipp eine Audioanalyse hören wollt über Life und Biohacks und Rotlicht und Eisbaden und Sonnenbaden, ja, da kennt ihr sich wesentlich besser aus als ich, dann schreibt das in die Kommentare und da wird sicher noch einiges von mir, aber auch von Philipp kommen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.